Wir wollen jetzt bei einem wesensverwandten Thema bleiben, nämlich wollen wir uns auseinandersetzen mit Klimawandel, ökologischer Krise, einem Begriff, der da heißt Anthropozän. Und dazu habe ich Willi zu Gast, der auch bei Radio Korax immer mal wieder schon zu hören ist. Jemanden, der Agrarwissenschaften studiert hat, inzwischen Nutzpflanzenwissenschaften studiert, der bei Students for Future in Halle aktiv ist, ja, ganz viele verschiedene Aktivitäten betreibt und der heute Abend im Rahmen der kritischen Einführungswochen einen Vortrag halten wird mit dem Titel Anthropozän, Fragezeichen, Kapitalozän, Ausrufezeichen. Und hat gleich eine Korrektur hier anzumerken.
Der Vortrag ist nämlich morgen, genau.
Genau, der Vortrag ist morgen, damit
heute auch, ist zukunftsfähige Landwirtschaft.
Genau, damit sich das auch nicht überschneidet. Ja, erstmal schön, dass du da bist.
Ja, morgen, danke Willi. Für die Einladung.
Ich dachte, dass wir zu Beginn vielleicht erstmal eine Begriffsklärung machen, um so einen Eindruck zu vermitteln, um was es heute Abend gehen soll. Anthropozän ist ein Begriff, der sich vielleicht so vom Klang her nicht unmittelbar erschließt für Leute, die nicht sowieso schon sich damit auseinandersetzen. Anthropozän, was bedeutet das?
Ja, also Anthropozän bedeutet quasi, dass der Mensch der wichtigste Treiber des geologischen Zeitalters ist. Also die Zeitalter heißen ja immer so Zehn und im Moment sind wir im Holozän und geologisch ist die Debatte auch noch nicht abgeschlossen. Ich finde aber den Gedanken interessant zum Nachdenken und finde, dass er was trifft, nämlich, dass der Mensch quasi auf globalen Maßstab das Erdsystem beeinflusst und quasi zu seinem Ungunsten beeinflusst. Also die Definition, mit der ich in dem Vortrag arbeite, ist so von Will Steffen und der meint so, dass durch den Klimawandel und andere Umweltkatastrophen und Beeinflussungen die Menschheit quasi auf globalen Maßstab den Rahmen verlässt, der ihnen so die Existenz von Zivilisationen gewährt hat. Und das wird so unter dem Begriff Anthropozän zusammengefasst. Genau.
Also du hast es gesagt, du findest, dass an diesem Begriff was dran ist. Der Mensch beeinflusst sozusagen das globale Erdsystem und er ist ein wichtiger Faktor darin. Gleichzeitig wird schon im Titel deutlich, dass du auch eine Kritik daran hast. Kapitalozän setzt du dem entgegen. Was hast du denn auszusetzen an diesem Begriff des Anthropozäns?
Ja, ich habe so auszusetzen an dem Begriff des Anthropozäns, dass er so alle Menschen in einem Boot setzt und dann doch wieder von Gesellschaft abstrahiert. Und ich würde eher sagen, nein, wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft, wo es darum geht, Geld zu vermehren. Und zwar nochmal spezifischer gefasst in einem fossilen Kapitalismus. Das heißt, der Energieträger, der so dieses Wachstum macht, das sind bisher immer alles fossile Energieträger gewesen. Und die hinterlassen quasi ihre Spuren in der Atmosphäre, die dann quasi zum Klimawandel führen, der so ein Bestandteil des Kapitalozäns ist. Und wenn man sich das anguckt, ist es eigentlich auch erst so zum Beispiel beim Klimawandel in den letzten 30 Jahren, da fanden irgendwie zwei Drittel der Emissionen statt, weil es ja ein exponentielles Wachstum ist, wie die Emissionen wachsen. Und deswegen würde ich sagen, die Ursache liegt eher darin, dass wir in einem System leben, wo es darum geht, einen Maximalprofit anzustreben. Und das wirkt sich eben aus in unserer Umwelt. Und das lässt sich auch konkret schon feststellen. Also ich habe gestern Tagesschau geguckt. Das werde ich jetzt noch nicht in meinem Vortrag verwenden, aber da war so Roter Halbmond und Rotes Kreuz haben so eine Studie rausgebracht. 80% aller Naturkatastrophen in den letzten Jahren stehen im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Und da kann man quasi sagen, dass der Kapitalismus dann so die Natur beeinflusst, dass die Natur das wieder zurückspiegelt und so in Anführungszeichen Bestandteil des Kapitalverhältnisses wird. Und an dem Schnittpunkt möchte ich eigentlich den Vortrag gestalten und das anhand des Klimawandels und anhand von Pandemien und Corona aufzeigen, wie das quasi mit dem Streben nach Maximalprofit und quasi der kapitalistischen Gesellschaft zusammenhängt. Das ist so das, was ich im Vortrag aufzeigen möchte.
Also der Begriff des Anthropozäns enthält, wie du das jetzt dargestellt hast, so ein bisschen, ja, wir Menschen leben über unsere Verhältnisse. Die Menschheit als Ganzes ist für den Klimawandel verantwortlich zu machen. Und du hast schon darauf hingewiesen, nein, nicht Menschheit als solche, sondern in einer kapitalistischen Gesellschaft, die von bestimmten Widersprüchen durchzogen ist. Ich hatte das Glück, dass ich schon mal sozusagen in eine Präsentation vorher reinschauen durfte. Und da machst du ja sozusagen so zwei Subjekte auf, die da so ein bisschen immer mitverhandelt werden. Auf der einen Seite das Subjekt Menschheit, auf der anderen Seite das Subjekt Natur. Vielleicht können wir uns dieses Subjekt Menschheit da nochmal anschauen. Was findest du denn genau daran verkehrt zu sagen, die Menschheit als solche ist da eben mit Schuld und wir als Menschen müssen uns überlegen, ja, wie man da rauskommt oder wie man damit umgehen kann?
Ja, einfach, weil diese Gesellschaft, also Im Sinne von, wir Menschen machen natürlich die kapitalistische Gesellschaft, aber die kapitalistische Gesellschaft unterteilt sich wieder in ganz viele Spaltungsverhältnisse. Zum Beispiel gibt es ein imperiales Zentrum und die 2 Milliarden Menschen, die in diesen imperialen Zentren leben, verbrauchen irgendwie 75%, also erzeugen 75% der CO2-Emissionen. Und dann gibt es halt noch so die Ärmsten, die das andere Viertel aufteilen. Und da kann man halt sehen, es gibt so lauter Spaltungsverhältnisse. Und es ist ja auch so, es gibt einerseits die Leute, den zum Beispiel dieser Wildtierhandel, der eine große Rolle gespielt hat bei der Entstehung von Pandemien, was ein Milliardenbusiness ist, denen diese Unternehmen gehören, die davon leben, die davon gut leben, die davon einen Reichtum haben, der einfach auch für westeuropäische Verhältnisse krass ist. Und dann gibt es eben die Leute, die da angestellt sind und die dann irgendwie in die Wälder gehen oder in den Regenwald und sich der Gefahr aussetzen, dort mit der Natur in Kontakt zu kommen und die Natur zerstören. Und es gibt quasi die Leute, die den Bagger fahren müssen und die da in Lohnarbeitsverhältnisse sind und die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen. Und es gibt die Leute, denen der Bagger gehört. Und ich würde sagen, die alles umfassende Bewegung, die das so vorantreibt, ist so das Streben nach einem Maximalprofit. Und da teilt sich das halt in ganz viele verschiedene Bereiche auf, die irgendwie mit dem Kapitalismus zu tun haben, wo die Leute ganz unterschiedlich mit eingespannt sind und auch unterschiedlich betroffen sind von den Naturkatastrophen. Das sieht man ja einerseits beim Klimawandel. Wenn man sich eine Klimaanlage leisten kann, dann ist es wesentlich angenehmer, in einer Hitzewelle zu leben, als wenn man sich diese Klimaanlage nicht leisten kann. Wenn man sich irgendwie Antigentests, Masken leisten kann, in einem Land lebt, was viele PCR-Tests bereitstellen kann, dann ist die Situation in einer Pandemie grundlegend anders als in Ländern, wo das nicht der Fall ist. Und das heißt, einerseits auf der Ebene der Erzeugung und andererseits auf der Ebene der Auswirkung gibt es ganz große Unterschiede, wo ich finde, man unterschlägt eigentlich das, was so eigentlich menschliche Gesellschaft ausmacht, wenn man dann auf der abstrakten Ebene davon redet, die menschliche Gesellschaft beeinflusst die Natur.
Damit wären wir beim zweiten Subjekt quasi angekommen, die Natur. Also erstmal von einer gleichmäßig verteilten Verantwortung kann nicht die Rede sein, so wie du das jetzt ausgeführt hast. Nun sozusagen stoßen wir dann auf die Natur. Auch da hast du ein Misstrauen und sagst, von der Natur als solcher oder von der Natur als Subjekt, davon zu sprechen, ist auch schwierig. Warum?
Ja, ich habe da so ein bisschen zwei Ebenen drin von einem Naturbegriff, die sich auch widersprechen. Das wird so der Zuhörer merken. Einerseits werde ich viel davon erzählen, wir Menschen leben in natürlichen Kreisläufen und müssen uns in diese einordnen. So die Philosophin Eva von Redeker nennt das so Gezeiten. Also wenn wir unsere Lebensgrundlagen nicht zerstören wollen, müssen wir in bestimmten Grenzen arbeiten. Und gleichzeitig ist es aber auch so, wir beeinflussen auch in Anführungszeichen die Natur, dass zum Beispiel die Art und Weise, wie wir Lebensmittel herstellen oder jetzt das Artensterben vorantreiben, weil der Kapitalismus immer mehr Landfläche in Anspruch nimmt, führt halt auch dazu, dass zum Beispiel sowas wie Virenereignisse immer wahrscheinlicher werden, weswegen zum Beispiel der Weltbiodiversitätsrat von der UN vom pandemischen Zeitalter spricht. Das heißt, einerseits sind wir Menschen so in der Natur eingeordnet und können nur im Rahmen dieser natürlichen Biosystemkreisläufe wirtschaften. Gleichzeitig haben wir aber auch einen Einfluss darauf, wie freundlich oder feindlich in Anführungszeichen uns die Natur gegenübertritt, weswegen ich so mir die Punchline von, also mir die so die Sponti-Parole umgedichtet habe, so eine andere Natur ist machbar, Herr Nachbar. Genau, und dieses Verhältnis versuche ich da so ein bisschen aufzuzeigen. Ich bin auch noch nicht fertig mit dem so überlegen, was Natur ist, weil sich diese beiden Bestimmungen auch ein bisschen widersprechen, aber ich finde, sie treffen beide was.
Ja, ich finde es irgendwie sehr eingängig, dann eben sozusagen, wenn auffällt, es ist schwierig, so die Menschheit, die Natur zu Subjekten zu machen, von Verhältnissen zu sprechen, von einem Mensch-Natur-Verhältnis, was eben Vermittelbarkeit und Veränderlichkeit dessen halt auch irgendwie so deutlich macht. Es gibt einen Punkt, den du jetzt schon mehrmals angesprochen hast, nämlich sozusagen der Verlauf von Pandemien. Das finde ich interessant, darauf zu gucken, weil man vielleicht auch genau daran deutlich machen kann, wie so ein Verhältnis halt vielleicht stattfindet. Erstmal Pandemie, Corona ist das Beispiel, das uns allen vor Augen steht und wo die Betroffenheit davon gerade eben ja sozusagen im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Was hat das denn mit diesen Prozessen, auch mit Klimawandel und so weiter zu tun?
Also eine Ursache der Pandemien ist, dass Pandemien bedingt sind durch das 6. globale Massenaussterben, in dem wir uns befinden, dass es einfach immer weniger Arten gibt. Gleichzeitig gibt es aber auch Arten, die da gewinnen. Und die meisten Pandemien sind halt sogenannte Zoonosen, das heißt, die kommen aus dem Tierreich. Das heißt, eine wichtige Ebene, ob eine Pandemie entsteht oder nicht, ist das Verhältnis von Kontakten von Mensch zu Lebewesen und insbesondere zu Säugetieren, weil die uns so ähnlich sind. Und wenn wir quasi, also Bob Wallace ist da so ein marxistischer Biologe, der da viel zu schreibt, der jetzt auch ein Buch auf Deutsch erschienen hat, der schildert dann immer so, ja, wenn jetzt der Regenwald abgeholzt wird und da kommt so eine Ölplantage hin, dann sind die Fledermäuse nicht weg, dann suchen die sich ein neues Habitat, dann leben die da in diesen Ölpalmenplantagen und dann haben sie quasi auch mehr Kontakt zu den ArbeiterInnen. Oder wenn es einen riesen Wildtierhandel gibt, das Wildtier-Business ist ein Milliarden-Business, wo Leute in die Wälder geschickt werden, die dann quasi Kontakte zu diesen Tieren haben. Dann leben wir in einer Welt, die sich immer mehr globalisiert. Das heißt, die Wildtiere werden auch über den ganzen Globus verschickt und auch die Leute wandern über den ganzen Globus. Und ein zentraler Bestandteil ist da auch die Tierhaltung, weil die Tiere, die halt gehalten werden, aufgrund von verschiedenen Züchtungstechniken, das wäre jetzt zu on Detail, um das zu erklären, werden immer genetisch uniformer und aufgrund der industriellen Tierhaltung leben die halt sehr beengt zueinander. Und wenn man so guckt, was uns gesagt wird, wie wir die Pandemie eindämmen, nämlich durch Abstand halten, das ist natürlich in einer Schweinemastanlage schwer gegeben. Oder in diesen Nerzfarmen, wo dann auf einmal Corona hinmutiert ist. Ich bin auch noch gespannt, das ist noch nicht wissenschaftlich raus, deswegen habe ich das im Vortrag noch nicht mit drin. Wuhan ist auch einfach ein Zentrum der Nerzproduktion und der Nerzmassentierhaltung von so Marderhunden und so weiter. Und ich finde es total interessant zu sehen, dass dieses Virus immer vom Menschen auf den Marderhund überspringen kann. Es könnte ja auch sein, dass es quasi von der Fledermaus auf den Marderhund und dann auf den Menschen übergegangen ist. Das hatte auch Drosten im April im Podcast mal erwähnt. Aber da warte ich noch auf wissenschaftliche Studien, um das mal zu deuten. Aber zum Beispiel bei diesem umgekehrten Umspruch sieht man, es könnte auch umgekehrt sein. Und wenn man das so sieht, was so an Pandemien in den letzten Jahren gekommen ist, so Vogelgrippe, Schweinegrippe, man hatte immer ganz viel Glück, dass es nicht zu so einem Ereignis gekommen ist wie jetzt zu Corona, aber seit den letzten 20, 30 Jahren und der zunehmenden Einflussnahme des Kapitalismus auf die Natur nehmen halt so pandemische Ereignisse zu. Und deswegen spricht der Weltbiodiversitätsrat davon, dass wir in einem pandemischen Zeitalter leben. Und der spricht sich quasi dann dafür aus, Reformen vorzunehmen, um das quasi einzudämmen. Genau, das ist so die Konnecke von den Sachen. Jetzt mal grob angerissen, im Vortrag ist das ein bisschen ausführlicher.
Du beziehst dich in deiner Kritik immer wieder auf wissenschaftliche Studien. Du hast auch im Verlauf des Gesprächs verschiedene Namen schon genannt von Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen, die du quasi auch rezipierst. Der Blick in deine Präsentation hat mir gleichzeitig verraten, du hast trotzdem auch eine Kritik gegenüber etwas, was du so Wissenschaftspositivismus nennst. Und ich weiß nicht genau, ob das sozusagen, ich das schon richtig deute, aber ich kenne das oftmals so, dass es aus der Wissenschaft heraus ja dann zum Beispiel Lösungen für den Klimawandel geben sollen, dass da wissenschaftliche Vorschläge erarbeitet werden. Ich kenne so ein Beispiel aus Schweden oder Norwegen, also so aus Skandinavien, wo so die Algenproduktion zum Beispiel sehr gepriesen wird, wo gesagt wird, ja, die Alge ist ein Stoff, der sozusagen, den man anbauen kann ohne CO2-Verbrauch und man kann sozusagen das umwandeln in ganz viele verschiedene Produkte, die ganz verschiedene Geschmäcker annehmen können. Das ist unser Vorschlag, wie wir sozusagen sowohl die sozusagen Welternährung gut herstellen können und auch den Klimawandel lösen. Ist das so eine Art von Wissenschaftspositivismus oder Wissenschaftsverständnis, das du auch kritisieren würdest?
Ja, ich ziehe es aber so ein bisschen anders auf. Ich beziehe mich da, um das Argument deutlich zu machen, so auf die philosophischen Wurzeln des Biolandbaus und des Biolandverbandes. Da gab es nämlich den Hans-Peter Rusch und der hat ein Buch über Bodenfruchtbarkeit geschrieben. Und in diesem Buch beschreibt er quasi so Natur- und ökologische Zusammenhänge und versucht daraus einen Programm, wie man mit dem Boden umgeht, umzuarbeiten und auszuarbeiten und sagt so, man muss diverser arbeiten, man soll eine Streu auf dem liegen lassen, wie in der Wiese, man soll verschiedene Kulturen anbauen, um mehr Diversität zu haben, man soll quasi sich die Ökologie angucken und quasi daraus Sachen adaptieren und so den Anbau machen, damit man quasi keinen Anbau gegen die Natur betreibt. Und Rusch würde quasi diese ganzen Schädlinge und sonst was so deuten als, wenn man halt eine riesige Reinkultur hat, dann bietet man quasi ideale Bedingungen für so Schädlinge oder Pflanzenkrankheiten. Und wenn man aber ökologische Mechanismen adaptiert, dann könnte man die bekämpfen. Und ich habe mich in meiner Bachelorarbeit damit auseinandergesetzt, weil ich da geguckt habe, wie man, wenn man nicht vom Kapitalismus ausgehen würde, sondern von einer anderen Ethik, wie man da Landwirtschaft betreiben könnte. Und da bin ich auf diesen Rouge gekommen. Und dann hatte ich so ein Gespräch mit meiner Betreuerin und wir haben so über die Philosophie geredet. Und es war immer so ein bisschen schwierig bei der Bachelorarbeit, weil ich habe immer so Gedankenbegriffe vom Marxismus und kritischer Theorie. Und wenn man die dann erklären müsste, könnte man gar nicht mehr eine Bachelorarbeit schreiben und so. Und dann meinte meine Betreuerin ziemlich zutreffend, ja, das, was der Rouge macht, ist ein Naturalismus. Und dann dachte ich aber, ja, wenn was der Rouge macht, ein Naturalismus ist, dann ist es der Positivismus auch. Weil wenn ich dann so drauf gucke auf die einzelnen Sachen und es so zergliedere und mir dann zum Beispiel sowas überlege wie diese Algenfarm, dann ist ja quasi das ganze Naturverhältnis, was quasi zu diesem pandemischen Ereignis geführt hat, quasi unterstellt. Und beim Rouge ist quasi so dieser Gedanke des Lebens unterstellt. Und wenn ich von diesem Gedanken des Lebens in Anführungszeichen ausgehe, dann kann ich quasi ein Verhältnis schaffen, wo ich dann zum Beispiel mehr Bodenfruchtbarkeit habe und das quasi dann löse. Wenn ich aber dieses positivistische Verständnis habe und quasi die Gesellschaft unterstelle und darüber gar nicht reflektiere, sondern das Ausgangspunkt meiner Reflexion ist, dann taucht sie auch in den Resultaten wieder auf. Und wenn ich dann diese Algenfarm habe, jetzt müsste man natürlich ein bisschen Spöke kicken, dann ist halt der ganze Ozean voll mit Algen. Was ist mit den Biofunktionen des Ozeans, dass der irgendwie CO2 aus der Atmosphäre aufnimmt, dass da auch Fische drin sind, die wir ernähren können und diese ganzen anderen Sachen. Und wenn man das nicht mit einberücksichtigt in der Betrachtung der Natur und in der Betrachtung von Lösungsvorschlägen, dass es quasi eine Totalität gibt, also dass die kapitalistische Gesellschaft und das Profitstreben quasi ein Ding ist, was quasi die gesamte Gesellschaft gestaltet, dann reproduziert man die nur wieder und dann reproduziert man die Scheiße nur auf erhöhter Stufenleiter.
Ja, wo ich auch denke, ja, der Kapitalismus ist ja nicht nur deswegen noch da, weil halt nicht die perfekte Algenfarm schon erfunden wurde. Also, na, wenn ich dich richtig verstehe, ist halt dein Plädoyer, nicht nur mit dem Mikroskop sozusagen auf den einzelnen Punkt zu gucken, sondern immer die Verhältnisse in den Blick zu nehmen. Wahrscheinlich gehört ja beides dann auch so ein bisschen zusammen.
Ich meine das ja eher in Bezug auf wissenschaftliche Studien. Dafür ist es ja dann notwendig und dafür ist es dann auch nicht falsch, wenn man dann so eine Sachen macht und sich fragt, zum Beispiel, welche Auswirkungen hat der Klimawandel oder wie ist es? Also so in dem Sinne, in der Naturwissenschaft hat der Positivismus natürlich sein Recht. Aber gerade in Bezug auf den Klimawandel und dieses naturwissenschaftliche Studien greift es immer so ein bisschen aus auf Gesellschaft und auf Kapitalismus und dabei wird dann in dieser Perspektive immer notwendig schon viel weggeschnitten. Und mein ganzer Vortrag soll versuchen, quasi diese Leerstelle, die in den naturwissenschaftlichen Studien besteht, so ein bisschen auszufüllen und die ganzen Sachen immer in ein Verhältnis zu setzen und die so fest miteinander zu verweben, dass man eigentlich erkennt, das sind eigentlich zwei Seiten derselben Medaille.
Eine andere Natur ist machbar, Herr Nachbar. Diese Parole hast du schon erwähnt und vielleicht, ja, sozusagen, du arbeitest immer wieder auch mit Parolen, die dir so ein bisschen umdichtest, was ich auch irgendwie ganz ansprechend finde. Ökosozialismus oder Barbarei ist die andere Parole, die auch in deinem Vortrag auftauchen wird. Vielleicht das auch abschließend. Was verbirgt sich hinter dieser Alternative?
Ja, also es ist ja jetzt schon so ein pandemisches Zeitalter und irgendwie habe ich mich im Sommer irgendwie sehr einsam gefühlt, auch wenn ich nicht alleine war. Und dann habe ich so Rosa Luxemburg gelesen, die Junius-Broschüre, den 1916er Jahren, und habe so gemerkt, wie einsam diese Frau gewesen ist. Und gleichzeitig hatte sie auch ein sehr enges Naturverständnis und hat in ihrer Zelle von den Vögeln geschrieben. Und Rosa Luxemburg hat auch das erste Artensterben miterlebt bei den Vögeln, weil damals die Allmendeflächen umgelegt wurden und da ganz viele schöne Vogelarten einfach ausgerottet wurden, weil diese Allmendeflächen nicht mehr bestanden. Und da habe ich so gedacht, naja, wenn sie sagt Sozialismus oder Barbarei, dann meint sie ja, die Barbarei existiert. Das ist nämlich der Krieg und das Verrecken der Leute. Und auch beim Klimawandel ist es so, das ist eigentlich eine Katastrophe, wenn 80% der Naturkatastrophen mit dem Klimawandel zusammenhängen und die Hitzetoten und irgendwie die Sachen ihre verlieren, dann ist es eigentlich so, wir leben eigentlich schon in der Barbarei, nur wir hier quasi in den imperialen Zentren sind so in Watte gepackt von der Zivilisation, dass wir das gar nicht so mitkriegen. Aber an den Rändern kriegt man das schon zum Teil mit. Bei uns bricht es so rein. Jeder, der es wissen will, kann es wissen. Jetzt mit der Dürre zum Beispiel in Sachsen-Anhalt und dass die ganzen Wälder im Harz verreckt sind. Und ich wollte dann so diese Alternative gegenüberstellen im Sinne von, man muss die Gesellschaft grundlegend ändern und reformieren, quasi einen Ökosozialismus machen und quasi die Barbarei beenden. Und deswegen fand ich das schön, so Bezug zu nehmen auf diese tolle Frau, nämlich auf Rosa Luxemburg, und das so ein bisschen zu versuchen, so zuzuspitzen und auf heute zu beziehen.